Ein herzliches Moin an euch alle. Zu woran hat's gelegen? Das ist jetzt die 62. Folge tatsächlich schon. Und ja, heute haben wir wieder einiges zu besprechen. Wir wollen über die Wahlen reden, die stattgefunden haben in Israel, in Dänemark und auch in Brasilien. Und dann haben wir noch ein anderes Thema. Und zwar, die Klimaproteste, die sind ja aktuell wieder in Diskussion, wie die Formen sind der Proteste, ob das alles so richtig ist und alles gut. Und da werden wir auch drüber reden. Bevor es aber losgeht, hole ich natürlich wie immer Martin dazu, damit das Ganze ja auch überhaupt Spaß und Sinn macht. Genau, deswegen wird er jetzt gleich dabei sein. Ja, wie ich es eben schon angesprochen hatte, Wahlen haben stattgefunden. Meine persönliche Lieblingswahl daran war sogar die in Dänemark, weil ich sehr mit den skandinavischen Staaten auch verbunden bin. Dienstlich natürlich die Israel-Wahl, die ich auch begleitet habe. Genau, das war so das, was ich aus der Woche herausgezogen habe, was die Wahlen angeht. Ich hoffe, dass Martin jetzt gleich dazu kommt. Aber ich vermute mal schon. Weil wir hatten jetzt schon lange keine technischen Probleme mehr. Wäre schade, wenn das heute der Fall wäre. Aber wir versuchen es weiter. Genau, ich kann ja schon mal so viel verraten, dass Martin auch die Wahl vor allem in Israel, aber auch in Brasilien beruflich ein bisschen mitbegleitet hat. Und darüber wollen wir dann auch gleich sprechen. Martin schreibt, dass er mir eine Anfrage geschickt hat. Die habe ich auch schon zweimal angenommen. Aber wir werden das hinkriegen. Irgendwie, irgendwann. Da ist er dabei. Wunderbar.
Es hat kurz gedauert, Johannes. Ich weiß auch nicht, was da los war. Ich habe deine Anfrage offensichtlich nicht gesehen, irgendwie.
Alles gut. Also, jetzt hat es ja funktioniert. Das ist das, was wir brauchen.
Du hast gerade, glaube ich, schon einiges gesagt, Johannes. Wahlen waren diese Woche einige, die wichtig sind. Und auch für dich beruflich, ne? Du hast da, glaube ich, auch arbeiten müssen, abends spät.
Genau, am Dienstag, da hat ja Israel gewählt und da sind die Ergebnisse in Israel immer gegen 10 Uhr werden die veröffentlicht. Das ist hier in Deutschland 9 Uhr abends, also 21 Uhr. Und dann habe ich das Ganze natürlich angeguckt. Und ja, was soll ich sagen? Netanyahu hat gewonnen, ziemlich eindeutig. Und das habe ich halt auch, wie gesagt, dienstlich mir angeguckt. Ich musste zum Glück nicht allzu viel machen. Ich war da relativ befreit, schnell lange Texte zu schreiben. Würde mir sicherlich auch Spaß machen, aber ich glaube, es ist auch immer sehr, sehr aufregend, dann ganz schnell das zusammenzutippen, was auch Sinn hat. Und ich war eigentlich nur dafür zuständig, das Ganze dann, was produziert wurde, was geschrieben wurde, schnell auf Facebook und Twitter und so zu verteilen. Deswegen war ich da im Grunde nur erstmal Beobachter.
Ja, wobei, was heißt nur, Johannes, ist das Wichtige, dass die Meldung dann auch quasi an den Mann oder an die Frau kommt. Also von daher so quasi in dem Fall wieder Social Media Redakteur, weil schon vielleicht nicht das erste Glied in der Kette, aber schon sehr wichtig ist.
Absolut, ja. Ja, das ist auch interessant. Man hat dann auch gesehen zum Beispiel, dass, also ich muss gerade gar nicht genau ausführen, was wir genau gemacht haben, aber man sieht auch, welche Meldungen funktionieren und welche ankommen, welche nicht so, welche viele Likes bekommen, welche nicht. Und das ist einfach, finde ich, immer sehr interessant, wie unterschiedliche Meldungsarten zum Beispiel auch, also ob man jetzt einen News-Ticker reinhaut, also einen Satz, oder ob man schon einen Artikel reinhaut, das ist nochmal ein Unterschied. Und das habe ich sehr spannend wahrgenommen, wie es auch im Wahlabend dann funktioniert hat.
Ja, aber vielleicht zu erklären, das macht man ja tatsächlich jedenfalls in den Großmedienhäusern immer so, auch mit der Website, dass man immer verschiedene Versionen hat, dann je nachdem auch verschiedenen Leuten ausgespielt werden, um einfach so eine halbe Stunde, Stunde zu sehen, okay, welche Schlagzeile, welches Bild, auch gesammelt quasi auf der Website, macht sich besser, wird häufiger geklickt.
Ja.
Und dass man dann sich nach einer Stunde, nach zwei, je nachdem sich quasi für eine Version entscheidet. Die Funktion hat übrigens auf Facebook. Also auch da kann man quasi einen Post bringen oder zwei verschiedene und dann gucken, wie welche ankommt. Tatsächlich ganz interessant. So einmal, weil es natürlich dann mehr Reichweite verspricht, so, weil man die aber ausprobieren kann. und halt so ein Gefühl auch bekommt, ne, was funktioniert gut, was funktioniert weniger gut, obwohl es schlussendlich die gleiche Nachricht ist, sondern nur die Formulierung oder die Bebilderung ist eine andere, finde ich persönlich auch immer ziemlich spannend, ehrlich gesagt.
Absolut. Also ich finde das ja, wie gesagt, auch einfach interessant, weil man ja sonst immer so ein großes Loch irgendwie hineinschießt, die Nachrichten. Und gerade auf Social Media, gerade auf Facebook zum Beispiel, was wir auch bei Israelnetz ja bedienen, da sieht man dann auch, ja, wie das ankommt, ob die Leute das liken, wie viele Leute das überhaupt sehen. Und das ist schon auf jeden Fall eine spannende Sache. Vielleicht aber noch kurz zum Dienstag, also über Wahlen sprechen wir gleich ja noch. Du hast Dienstag, glaube ich, Dienstag war dein großer Interviewtermin, ne?
Ja,
Wen hast du da getroffen?
da war ein Großtermin. Ja, ich hatte einen Interviewtermin mit Jens Spahn, der ja, muss man sagen, in Anführungsstrichen gerade nur Fraktionsvize ist und Oppositionspolitiker, aber ist natürlich so im Hintergrund, dass er die letzten 3 Jahre sehr geprägt hat, unsere Politik. War von daher schon was Besonderes, auch wie das Interview zustande gekommen ist. Weil es dann doch relativ kurzfristig war. Also eigentlich hieß es, es passt in den nächsten Wochen nicht, aber irgendwann Mitte, Ende November an der Zeit. Und dann hieß es relativ kurzfristig, Dienstag passt, Mittag. Ist auch was ganz Komisches, mir ist jetzt schon häufiger passiert, dass ich Interviews mit Mitgliedern des Bundestags mittags hatte. Also im Falle vom Spahn war es 12:30. Ich glaube, vor einer Woche, vor 2 Wochen war ich bei einer SPD-Abgeordneten, das war auch so eine ganz komische Uhrzeit Richtung Mittag. Schwierig. Also Mittag will ich ja essen.
Ja,
Wenn ich
der
hingehe, tatsächlich ist es ganz komisch. Und wenn man zeitig im Büro, also jetzt im Ernst, ne, dann ist zeitig im Büro oder so nicht erst um 9 oder um 10, hat entsprechend dann vorher schon gefrühstückt zeitig. Und dann ist, also habe ich jedenfalls mittags schon Hunger. Und dann ist so ein schwieriges Abwägen, wenn ich nichts esse, dann fühle ich mich irgendwie leer und nicht wirklich in der Lage, ein Interview auf einem gewissen Niveau zu führen. Wenn ich aber vorher viel esse oder zu viel esse, dann setzt so ein Müdigkeitsgefühl ein, so eine Völligkeit, was auch eher schlecht ist. Deswegen, ich bin der Mittagsinterviews, ich weiß nicht, warum man das macht.
Ja, da
Vielleicht
sind.
der einzige Zeitpunkt, an dem die vielleicht Zeit haben für sowas, keine Ahnung.
Da muss der Jens sich fragen, wo kann er die Zeit sparen, ne? Beziehungsweise irgendwann muss er sich fragen, Jens erst recht.
Jens hat recht, ja. Aber es war trotzdem eine coole Erfahrung. So, ne? Also hat immer was Besonderes, habe ich ja, glaube ich, auch schon mehrfach gesagt. So, die Leute haben natürlich eine Geschichte gehört, denen haben was erlebt. So, und in dem Interview ging es unter anderem auch um die Corona-Politik, nicht nur. Er hat ein Buch geschrieben, da geht es auch um Vergebung, um Verzeihen. Wir haben über seinen Glauben gesprochen. Aber klar ist die Person was Besonderes und ich finde nach wie vor ist es was Besonderes, dann die Liegenschaften des Bundestags für so ein Interview zu betreten, in diese Abgeordnetenbüros reinzugehen, hat, finde ich, irgendwie, hat ein Feeling, so, du kennst es ja auch mit dem Bundespräsidialamt. Das finde ich tatsächlich besonders und dann ist in der Tat, ohne jetzt das inhaltlich werden zu wollen, ist es einfach spannend, so, ne? Einfach die Fragen, die sicherlich jeder hat in einer Art und Weise, die einfach wirklich loszuwerden und auch Antworten zu bekommen. Die Antworten, die man vielleicht erwartet, die Antworten, die man sich vielleicht erhofft oder eben die völlig überraschend kommen. Aber das finde ich immer macht einen Reiz aus und vor allem bin ich danach immer sehr froh. Also ist schon Vorfreude da, aber natürlich auch Anspannung. Und wenn die dann abgefallen ist und weiß, okay, war gut, hat alles geklappt, so wie du das vorgestellt hast oder vielleicht besser. Ja, das ist einfach wunderbar.
Das glaube ich. Also ich habe tatsächlich noch nie. Ich war tatsächlich noch nie in dem Paul-Löbe-Haus zum Beispiel. Das muss ich auf jeden Fall mal irgendwann machen. Aber ich weiß komplett, was du meinst natürlich, dass es irgendwie auch besonders ist, an so Orten zu sein, wo man nicht so hinkommt, da Leute zu treffen. Das ist schon spannend.
Und man
Spannend.
lernt halt auch so viel kennen. Paul Löbe ist, glaube ich, das Bekannteste. Ja, er ist jetzt im Kaiserhaus, das gegenüber von der ARD, also auch an der Spree am Reichstag. Es sind halt einfach super viele Liegenschaften des Bundestags in den Büros. Und klar, wir haben 700 Bundabgeordnete. Die brauchen alle ein Büro. So, braucht viele Gebäude sogar, klar. Aber es ist tatsächlich, und es ist jetzt eine ganz kleine Feinheit, so, ne? Aber ich finde es auch spannend, dass auch die Örtlichkeit was mit dir macht. Und zwar nicht nur im Sinne von, ach cool, da bin ich jetzt auch mal, sondern es ist halt auch unbekanntes Terrain. Ne? In diesem Gebäude, in diesem Bürogebäude war ich jetzt auch zum ersten Mal. Da war ich vorher noch nicht drin und das ist schon so, es ist jetzt keine Kunst, ein Gebäude zu betreten. Ne? Dann meldest du, also du hast deinen Presseausweis, du gehst durch den Sicherheitscheck, aber klar, du weißt nicht, wo genau ist jetzt das Büro, wo muss ich da hin, welchen Gang, welchen Fahrstuhl, wo ist der kürzeste Weg oder so. Und das finde ich halt auch immer nochmal so ein, ja, so ein Reiz. Also wenn ich jetzt wenn ich mich in einem Café treffe zum Interview, dann weiß ich, okay, ich war in dem Café schon mal, das ist quasi kein Heimspiel für ihn, kein Heimspiel für mich, das ist ausgeglichen. Wenn er jetzt zu mir ins Büro kommt, wäre es für mich ein Heimspiel. So, und das ist tatsächlich, also gerade bei Medienprofis und Sinnpolitiker, ist es tatsächlich ein kleiner, aber entscheidender möglicherweise Faktor. So, also auch das finde ich irgendwie interessant, weil das merkst du einfach, dass er sich dann nochmal wohler fühlt, als wenn er quasi an einem bekannten Ort fühlen würde oder so.
Ja, absolut. Kann ich voll verstehen.
Ja, wenn du in Berlin bist, Johannes, dann mach mir da alle Liegenschaften des Bundestags unsicher. Aber du hast ja vorhin schon gesagt, und wir haben es mit Israel kurz angesprochen, wir wollen heute über Wahlen unter anderem sprechen. Und deswegen starten wir doch wie immer mit der Frage, Johannes, die muss ich ablesen. Woran hat es gelegen, dass die dänische Ministerpräsidentin trotz ihres Wahlerfolgs erstmal ihren Rücktritt angekündigt hat?
Ja, das ist erstmal eine komplexe Frage, aber letztendlich ist es gleich gar nicht, glaube ich, gar nicht so schwer. Und zwar muss man halt wissen, dass in Dänemark diese Wahl gar keine normale Wahl war, quasi keine Wahl, die nach Standard, ich glaube, 5 Jahren auch stattfand, sondern es war eine Neuwahl, beziehungsweise eine ja, Neuwahl, die auch erst ich glaube, Ende September oder Anfang Oktober überhaupt erst angekündigt wurde. Also eine relativ kurzfristige Wahl. Und zwar gab es in Dänemark, regiert Mette Frederiksen, Sozialdemokratin, vor allem mit Parteien des linken Spektrums. Also sie ist eher ja, mit ihrer Partei mittig eingebunden. Aber wie gesagt, sie regiert mit linken Parteien, ich glaube 2 oder 3. Und die hatte jetzt aber ein paar ja, Dinge, die scharf kritisiert wurden. Unter anderem war Corona-Politik. Nicht ihre eigene Corona-Politik im Sinne von, wie man Corona bekämpfen kann, sondern es ging auch dabei, dass ein bisschen verrückt das Ganze, aber es gab ganz viele Nerze, ich weiß nicht, das sind ja so Tiere, und die hatten Corona und dann wurden die gekeult, also geschlachtet. Und da gab es halt einen Riesenskandal, dass man sich hätte gar nicht keulen müssen und so. Letztendlich auf jeden Fall gab es Druck von der Opposition und ja, aus der Gesellschaft heraus. Und dann hat sie beschlossen, bevor es jetzt hier einfach schwierig wird und ja, vielleicht keine Mehrheit mehr bestehen, will sie halt Neuwahlen haben. Haben jetzt stattgefunden und sie hat sogar gewonnen letztendlich also die Parteien, mit der sie regiert, haben die Mehrheit um einen Sitz, glaube ich. Das Problem ist halt, dass sie sagt, das ist mir jetzt gerade zu schwammig, zu schwierig, dass ich da jetzt mit den Leuten einfach weiter regieren kann, weil wer weiß, was passiert. Und sie hat, glaube ich, sich auch vor der Wahl schon dafür zu geäußert, dass sie gesagt hat, ich will lieber ein breiteres Bündnis haben, vielleicht auch lieber mit Menschen, ja, die vielleicht jetzt nicht ganz bürgerlich denken, aber zumindest mit mittigen bürgerlichen Parteien möchte sie ja vielleicht auch regieren. Und dann hat sie jetzt beschlossen, das ist nicht anders wie in Deutschland, dass dann irgendwie also in Deutschland ist ja sowieso dann alles neu. Die alte Regierung ist dann zu Ende, aber da ist es halt dann nicht automatisch so. Wenn es halt gut weitergehen kann, geht es halt einfach weiter. Aber deswegen hat sie jetzt beschlossen, Rücktritt einzureichen, hat sie auch getan. Und genau, jetzt will sie Verhandlungen führen. Ich glaube, mehr muss ich aber erstmal nicht sagen, um diese Frage zu beantworten.
Ja, weil das mit den Tieren, das war ja auch, so ich mich erinnere, auch in der deutschen Berichterstattung ein großes Ding, ne? Weil da
Ja.
war, droht die Gefahr, was ist dann mit deutschen Betrieben, mit anderen Nutztieren oder so, müssen da auch Massenschlachtungen durchgeführt werden. Oder Keulen ist offensichtlich der Fachterminus, wenn Corona ist. Also von daher kommt es tatsächlich bekannt vor. Da vielleicht nochmal ein Schwenk zu Spahn. Hat nichts mit den Keulen zu tun, auch nichts mit Dänemark. Aber ich fand es auch interessant, nochmal so das wollte ich vorhin noch sagen, den Beginn der Corona-Pandemie nochmal so zu durchleben. In Anführungsstrichen war man halt, dass man mal durchgegangen ist, weil es im Buch auch niedergeschrieben war. Und das ist jetzt mit dem jetzigen Wissensstand teilweise super absurd, was da gemacht wurde und was befürchtet wurde. Also fand ich einfach nochmal so interessant, das zu reflektieren. Du hast gerade schon erklärt, was da quasi vorgefallen ist. Und hast von Parteimitte gesprochen, auch weniger Mitte. Gibt es da rechte Parteien, mit denen sie möglicherweise koaliert oder koalieren möchte?
Also es gibt ja bürgerliche Parteien, wie gesagt, aber es gibt natürlich auch ganz rechte Parteien, mit denen hat sie Koalition ausgeschlossen. Ich glaube, als Sozialdemokratin schließt man sowas einfach qua Partei auch schon aus, denke ich. Und das wird sie, denke ich, auch so umsetzen. Da auch, ja, letztendlich gab es auch einen Schwenk nach rechts bei dieser Wahl, einen ganz kleinen, aber der ist auf jeden Fall da. Zwar hat sie, wie gesagt, die Mehrheit weiter behalten können, aber es sah auch am Anfang des Wahlabends so aus, wie wenn sie ja zumindest nicht weiter regieren könnte, weil es gab zuerst ein Patt in Dänemark und dann hätte sie es eben nicht machen können. Dazu ist es, wie gesagt, jetzt nicht gekommen. Aber was vielleicht auch spannend ist, es gab auf jeden Fall vor Mette Frederiksen gab es in Dänemark Rasmussen, heißt der mit Nachnamen. Ein Ministerpräsident und der war aus dem bürgerlichen Lager angesiedelt, hat aber jetzt eine neue Partei gegründet gehabt, extra für die Wahl, nennt sich die Moderaten. Und die sind so ein bisschen, kann man vielleicht so zwischen CDU und FDP mit einem Schwenk Richtung ja, linksliberalen denken. Und das gibt es, wie gesagt, in Dänemark und da gibt es Vermutungen, dass die zusammen unter anderem auch eine Regierung bilden können. Also die brauchen noch weitere Partner, aber das ist so ein bisschen der Plan, den vermutlich Mette Frederiksen vorhat, dass sie ja da aus der Position heraus sagt, hier, mit dem kann ich mir eine Koalition gut vorstellen. Er hat ja auch Regierungserfahrung, er wird jetzt nicht der Ministerpräsident, klar, aber ich glaube, Erfahrung im Kabinett zu haben, ist immer gut. Und deswegen geht der Weg vermutlich über eine relativ breite Mitte. Finde ich persönlich spannend, dass man sagt, gerade in Zeiten von Polarisierung, links, rechts, das haben wir in anderen Ländern auch, reden wir bestimmt gleich nochmal drüber, da einfach zu sagen, wir wollen die Mitte stärken und suchen die Mitte, ist, glaube ich, immer eine ganz gute Idee, wenn es nicht gerade dann so eine übelst große Koalition ist. Also in Deutschland kennen wir das ja mit SPD und CDU, GroKo. Natürlich ist es nicht gut, wenn 70, 80% der Stimmen gefühlt jedenfalls dann die Regierung stellt und nur eine ganz kleine Opposition besteht. Deswegen, das ist nicht gut, aber eine vernünftige, stabile Mitte, die regiert, schadet, glaube ich, fast keinem Land, würde ich mal so, ohne jetzt Hintergründe zu kennen, erstmal so raushauen.
Erstmal These im Raum stellen, das ist immer gut, ja. Du hast gesagt, stärkt die Mitte. Ich glaube, da würde ich aber tatsächlich auch mitgehen. Und ich glaube, das ist, glaube ich, auch ein starkes Zeichen und Signal und auch wichtig, was in den aktuellen Zeiten, die halt auch für alle Krisen gebeutelt sind. Ja. Corona ist nicht aus der Welt. Wir haben den Ukraine-Krieg, überall steigen die Preise. China wird immer mehr erkennbar, auch ein schwieriger Partner. Also ich glaube, das ist auch wichtig, dass man von daher eine Stabilität quasi auch sendet und nicht eben eine Regierung oder eine Koalition stellt mit ein, zwei Sitzen vielleicht Mehrheit, die dann auch ein Unsicherheitsfaktor sind.
Ja,
Von
ja.
daher glaube ich, ist das auch ein starkes Signal, dass man dahin geht sozusagen.
Ja, absolut. Ich glaube, durch die Zeit müssen wir auch mal zu einer anderen Wahl kommen. Wie gesagt, Dänemark, spannendes Land, finde ich persönlich. Vielleicht kommen wir zum nächsten spannenden Land, was ich auch persönlich, nicht nur beruflich, sondern auch persönlich sehr wertvoll finde, ist Israel. Martin, du bist ja Judaist und kennst dich mit der Politik aus. Vielleicht direkt mitten rein, wie bewertest du den Wahlausgang, dass Netanyahu gewonnen hat und er tatsächlich auch, ja, so wie es aussieht, die Regierung stellen wird, die ja durchaus zumindest den Umständen entsprechend relativ rechtslastig sein wird. Wie attestierst du das Ganze?
Ja, es ist tatsächlich, also es klingt einfach die Frage, aber es ist, glaube ich, tatsächlich insgesamt schwierig, das zu begreifen. So. Ich glaube, wenn man den Wahlkampf beobachtet hat, auch die letzten Monate, dann ist es jetzt nicht super überraschend, dass Netanyahu, der die letzte Wahl de facto verloren hat, jetzt wieder der Wahlsieger ist. Vielleicht in der Deutlichkeit schon nicht ganz vorhersehbar gewesen. dass es nicht am Ende knapper war, aber gut, das ist immer dieser Spielraum zwischen den Umfragen und dann dem tatsächlichen Ergebnis am Wahlabend. Was problematisch ist, glaube ich, sind sich alle Beobachter einig, ohne jetzt werden zu wollen, ist ja, oder macht er gute Politik oder nicht, dass wieder einmal der Wahlkampf in Israel ausschließlich von Personen geprägt war. Also es ging überhaupt nicht um Programme, es war kein programmatischer Wahlkampf, es ging darum, Netanyahu oder nicht Netanyahu oder so. Oder dann die Gefahr mit Netanyahu kommen quasi auch deutlich rechter stehende Kräfte auch möglicherweise in die Knesset, also in das Parlament und können dann möglicherweise auch wichtige Ministerposten besetzen. Aber das ist nichts Programmatisches. Also es ist jetzt für die Gegner, sage ich mal, die politischen Netanyahus, ist ja kein Argument zu sagen, ihr dürft ihn nicht wählen, weil sonst kommen Rechte ins Parlament. Also man will ja eigentlich mit eigenen Inhalten überzeugen. Und das konnte, glaube ich, konnten viele, also konnte de facto gar keine Partei so. Also es ging darum, wir wollen Netanyahu und wir wollen nicht Netanyahu und die anderen wollen Netanyahu. Und das ist leider, muss ich sagen, so wie ich das beobachte, wenn ich mit Leuten spreche, hat heute erst dazu ein Hintergrundgespräch, die das eben auch sehr intensiv beobachten. Es ist eine traurige Entwicklung, die jetzt schon, wir sprechen mit mehreren Wahlen in den letzten Jahren, jedes Mal zu beobachten ist. Und ich glaube, das führt dann schlussendlich auch immer wieder zu dieser Pattsituation, dass es keine super deutlichen Mehrheiten gibt wie, oder Koalitionen mit Mehrheiten gebildet werden können, wie zum Beispiel in Dänemark, sondern immer so auf Kante genäht mit ein, zwei, drei, vielleicht vier Sitzen Mehrheiten oder so in der Knesset. Ja, weil man sich eben nicht durch seinen Inhalt überzeugt. So. Und die kurze Zeit, bis es dann meistens noch über in Israel geht, ganz salopp gesagt, reicht auch gar nicht, um sich politisch irgendwie zu entfalten und zu glänzen. Deswegen ist es tatsächlich, finde ich jedenfalls bedauerlich, dass es immer in diese Richtung geht, Netanyahu ja oder nein und gar nicht mehr um Inhalte geht, die notwendig wären, weil Israel eben auch mit ganz vielen Problemen zu kämpfen hat, ja. Also auch Corona, Tourismus. Es ist immer die Frage auch, wie leben wir mit den Nachbarn zusammen, wie mit den Palästinensern. Das sind dringende Fragen, die geklärt werden müssen, wo es vielleicht auch frische Ideen braucht. Und ich habe das Gefühl, das passiert einfach nicht, weil man sich quasi nur von Wahlkampf zu Wahlkampf hangelt und die Wahlkämpfe eben nicht thematisch, programmatisch geführt werden, sondern ausschließlich an Personen.
Ja, das würde ich so unterstützen, was du sagst. Wir haben zum Beispiel bei uns auch in der Redaktion drüber gesprochen, aber das hört man ja auch überall immer wieder. Das Problematische ist ja so ein bisschen, dass sich da so zwei Lager gegenüberstehen, die sich ja auch nicht irgendwie mal die Hand geben können. Also zum Beispiel jetzt die zwei großen Parteien, wenn man das jetzt ein bisschen aus der Dänemark-Perspektive vielleicht, also gut, es gibt auch noch andere Parteien in Dänemark, die auch groß sind, aber wenn man jetzt zum Beispiel für Israel das mal sehen würde, dass zum Beispiel der Likud oder beziehungsweise dass die Leute von Yesh Atid, das ist die zweitgrößte Partei, die ja auf der anderen Seite von Netanyahu steht, wenn die sich quasi einfach sagen würden, Leute, wir müssen vielleicht auch, wir können jetzt nicht einfach sagen, das ist unser Problem, Netanyahu, sondern wir müssen vielleicht auch mal zusammenarbeiten, wenn man quasi gemeinsame Ziele suchen würde, wenn man quasi Brücken schaffen würde, um ja, Unterschiede zu überwinden, das wäre vielleicht eine Idee für Israel, wie ich das ganz gut finden würde, wenn man da einfach mal ja offener gegenüber anderen wäre und nicht einfach komplett immer ausschließen würde. Das gleiche geht natürlich auch an die Likud. Also das ist jetzt nicht nur von einer Seite das Problem, sondern auch von beiden Seiten. Deswegen, das macht im Grunde die Wahl automatisch zu einer Lagerwahl. Du hast, glaube ich, gerade ganz gut eben beschrieben, Netanyahu ja oder nein. Und das ist, ja, es hat jetzt die letzten Jahre immer zu Instabilität geführt. Es war nie irgendwie klar, was jetzt Sache ist. Es war immer nur eine ein, zwei Jahresregierung höchstens. Ein Jahr, glaube ich, immer nur. Und das ist halt jetzt die spannende Frage, ob jetzt durch den Wahlausgang, also wir haben, glaube ich, 465 Sitze für Netanyahu, 61 braucht er. Das ist ja schon eine Mehrheit, die man auf jeden Fall halten kann mit 3, 4, 5 Sitzen Mehrheit. Es ist nur die Frage, ob diese Politik, die dann am Ende rauskommt, auch die ist, die Israel möchte. Das Land ist einfach gespalten und ja, die Inflation wird auch Netanyahu nicht einfach mal so in den Griff kriegen können, gehe ich mal stark von aus. Und alle möglichen Probleme, die dort ja sind, einfach. Deswegen glaube ich, wird es tatsächlich gar nicht für ihn leicht, wenn er dann jetzt Premier wird, was ja noch nicht ganz, ganz klar ist. Auch immer noch kann viel passieren. Aber ich glaube, dass die Probleme, die Israel hat, weil generell die Welt hat, dass die ja immer größer werden, je kleiner der Wille nach Konsens da ist in Israel. Und das ist das, was mich zum Beispiel an dieser Wahl oder generell an dem Wahlausgang ein bisschen beunruhigt.
Ja, es
Das.
ist, glaube ich, also wie gesagt, für mich geht jetzt gar nicht zu sagen, ja, ist gut, er ist schlecht oder der
Genau.
wäre besser so. Bei dir ja auch nicht. Das Ding ist, glaube ich, einfach, dass es wichtig ist. Also klar, ich persönlich finde wichtig, dass keine Ultrarechten, wie auch immer die Bezeichnung ist, aber keine eben extremen Gruppierungen sozusagen an Regierungen beteiligt werden. Also egal ob von links oder rechts, das ist mir ein Anliegen. Und darüber hinaus finde ich es halt wichtig, dass einfach eine stabile Regierung zustande kommt, die auch wirklich durchregieren kann, im Sinne von, ohne dass es in einem Jahr wieder eine Neuwahl gibt, dass ein Haushalt mal verabschiedet werden kann. Also das ist einfach so völlig normale Sachen, die, ehrlich gesagt, regelmäßig runtergefallen sind, weil man da sich schon zerstritten hat. Und das blockiert halt auch ein Land, sondern dass eben genau diese Dinge einfach jetzt irgendwie angegangen sind, dass da einfach erstmal eine straighte Politik auch gemacht werden kann, die mir jetzt quasi zu konservativ ist oder zu links oder das war hingestellt, sagen, dass sich das in diesen Rahmen bewegt, aber dass es in irgendeine Richtung erstmal vorwärts geht und kein Stillstand ist, weil das ist, glaube ich, das, was es nicht braucht. Wenn ich eine Prognose abgeben müsste, ich glaube, quasi dieses über den eigenen Schatten springen, mit anderen reden, mit denen man jetzt vielleicht politisch verfeindet ist, ich glaube, das passiert tatsächlich erst nur, wenn Netanyahu nicht mehr antritt, wenn da andere Gesichter um die Kurve sind. Weil ich glaube, es ist auch ganz viel persönlicher Beef und Eitelkeiten auf allen Seiten, jetzt nicht nur Netanyahu oder so. Und das ist, glaube ich, ist es gerade bei Yesh Atid oder Likud, also die beiden großen Parteien mit den meisten Sitzen sozusagen, das ist jetzt nicht unüberwindbare Inhalte, die niemals im Leben gefunden werden könnten, sondern das ist, glaube ich, vor allem auch an Personen festzumachen. Und das, ich glaube, da hat keiner die Größe, um über seinen Schatten zu springen und aus den anderen zu, oder beide sollen ja aufeinander zugehen, so nicht nur einer. Deswegen, glaube ich, gibt es da vielleicht auch das Aufeinanderzug, wenn jetzt die Gesichter, die verfeindet sind, irgendwie nicht mehr sind, zum Beispiel. Also politisch nicht mehr sind.
Ja, absolut. Also es wäre, glaube ich, unser beider Wunsch, wenn da jetzt einfach mal eine stabile Regierung, ja, die nicht, also die das ganze Volk im Blick hat, so wie es ja auch Netanyahu jetzt angekündigt hat, ist halt die Frage, ob er es auch wirklich tut und macht. Weil ich glaube, Israel funktioniert, also die Politik funktioniert ja nicht, wenn nur ein Teil sich wirklich repräsentiert fühlt, der beiden Teile, sondern oder der diversen Teile, wie auch immer. Sondern es funktioniert ja nur, wenn Politik oder wenn alle Menschen, beinahe alle Menschen sich irgendwie da repräsentiert fühlen. Und das ist, glaube ich, noch ein weiter Weg, der da zu gehen ist von allen Beteiligten.
Absolut, ich glaube, also wenn man jetzt auf Deutschland guckt, ich glaube, das ist schon auch, also dass man politisch nicht einer Meinung ist und kein Einheitsbrei, hast du vorher auch gesagt, ist ja klar, das will auch keiner, ist aber auch nicht gut. Aber dass wir eben schon Grundkonsens haben, auf den sich jedenfalls sehr viele in Deutschland berufen können. Und dass, wenn man so in die Welt guckt, und da, ich rede jetzt gar nicht von Diktaturen oder so, ist es, glaube ich, jetzt kein Einzelfall, aber ist schon ein großer Segen. Ja. Also wir schauen nach Israel und da hast du so einen sehr Lagerkampf, hast das Gefühl, die Gesellschaft ist einmal in der Mitte gespalten, so über die USA wird und wurde viel geredet, da ist es vielleicht noch schlimmer so. Wir haben, um elegant quasi den Bogen zu spannen, auf die dritte Wahl in Brasilien am Sonntag die Stichwahl gab vergangene Woche, also vor 5 Tagen. Und da ist es das Gleiche. Also es ist auch eine Demokratie und auch da hat man das Gefühl, hey, das ist nicht nur, also es ist einfach gespalten. Es ist nicht nur darum, dass jemand knapp gewonnen hat, der andere knapp verloren hat. Das ist auch okay. Aber dass man das Gefühl hat, das sind den zwei Lager, die sich unerbittlich gegenüberstehen. Und das finde ich bedenklich und auch schwierig, glaube ich, diese Gräben zu überwinden. Ich weiß jedenfalls nicht, wie man das macht.
Ja, absolut. Also wir können ja dann zum nächsten Land kommen, Brasilien. Da sieht man es ja auch. Also 50,9% haben Lula gewählt und dementsprechend 49,1 haben Bolsonaro gewählt. Und das Land ist auch einfach zutiefst gespalten. Also es gibt Anhänger von denen und es gibt natürlich auch immer auch in Israel und was weiß ich, wo gibt es Leute, die mit beiden nichts zu tun haben wollen, so nach dem Motto.
Ja.
Das haben wir natürlich auch, aber es ist immer sehr problematisch, wenn keine, also allein schon, dass Bolsonaro jetzt diese Wahl anerkannt, also nicht anerkannt, hat er ja auch nicht mal, aber dass er zumindest ein Machtübergabe irgendwie
Ja.
passieren lassen will, dass das quasi die große Nachricht ist, das macht mich eigentlich traurig, weil das sollte eigentlich in einer Demokratie der Normalfall sein, dass das passiert. Also in Israel zum Beispiel hat auch Lapid jetzt gesagt, er wird ganz normal die Macht übergeben an Netanyahu. Das ist das Normalste der Welt in der Demokratie, würde ich sagen. Und
Ja.
dass das jetzt in Brasilien so angefochten war oder ist ja immer noch. Er hat ja, also Bolsonaro, der rechte Kandidat, hat ja die Wahl offiziell noch nicht anerkannt. Und man weiß nicht, also er hat jetzt dadurch, wie er sich verhält, ja, spricht es dafür, dass es anerkennt. Aber man weiß natürlich nicht. Und das ist natürlich das, was mich wirklich traurig macht, wenn ich darüber nachdenke, wie weit Demokratien auf dieser Welt mittlerweile auch, ja, abwärts gehen.
Nee, es gibt ja zwei Phänomene sozusagen, die sich natürlich bedingen. So das eine ist, was der Unterlegene quasi macht, wie Trump oder sagt man wie Lapid, ich erkenne es an, gratuliere so, oder wie Bolsonaro, der sich in den ersten 24 Stunden gefühlt untergetaucht ist und überhaupt nichts gesagt hat. Und das bedingt natürlich auch eine Re Reaktion. So. Aber es gibt auch so die Reaktion, vielleicht ohne dass jetzt der Unterlegene irgendeine krasse Aktion macht, in welche Richtung auch immer so, dass man das einfach nicht akzeptiert. Also wenn ich jetzt die Bundestagswahl in Deutschland anschaue so, und Scholz hat gewonnen und ich habe meinetwegen die CDU gewählt oder die Grünen oder wie auch immer so, dann bin ich nicht froh, dass Scholz gewonnen hat oder andersrum. Ja, oder, aber ich akzeptiere das und füge mich dem, weil ich sage, hey, dann wird es vielleicht nicht meine erste Wahl, aber das ist ein Demokrat, ich traue denen das zu, es wird eine Koalition geben, bla bla bla. So, ne? So, also das ist ja okay. Und selbst wenn dann, keine Ahnung, wenn Annalena Baerbock gesagt hat, ich akzeptiere das nicht so, ne, dann kann ich als Bürger trotzdem damit leben. So. Aber gerade in Brasilien ist es ja so, dass ganz, ganz viele sagen, wir akzeptieren das einfach nicht. Wir wollen das nicht, wir können nicht unter den linken Präsidenten Lula quasi leben, deswegen blockieren wir die Straßen, deswegen prügeln wir Lula-Anhänger nieder, whatever, oder fordern den Putsch oder weiß was ich nicht. Und das bedingt sich natürlich in dem Fall zum Beispiel durch Bolsonaro oder in den USA durch Trump. Aber das ist gesellschaftlich auch so klar, ist völlig unabhängig von dem Kandidaten, der agiert. Das finde ich krass, dass es einfach nicht vorstellbar ist für Republikaner oder republikanischen Wählern unter den Joe Biden quasi zu leben oder Brasilianer unter den Lula. So. Also das finde ich krass. Da wüsste ich jetzt nicht, wie man dafür sorgen kann, dass eine Akzeptanz da, so dass man, wenn mein Favorit sozusagen nicht gewonnen hat, bin ich enttäuscht. So, aber ich kann
Ja,
damit leben, sondern wie das wieder hergestellt werden kann. Weißt du, was ich meine?
ich glaube, dass da Medien auch einen ganz großen, wichtigen Punkt darstellen. Also in Amerika zum Beispiel haben wir ja Fox News. Und das ist ja nun mal ein Medium, was zumindest sehr Trump nah berichtet und sehr populistisch auch unterwegs ist, teilweise. Und es gibt noch so viele andere Medien in Amerika, die einfach sehr einseitig sind, auch natürlich von der linken Seite. Das ist jetzt nicht ein Fall von nur einer Seite. Aber das ist immer das Problem, wenn ja Journalismus im Grunde parteiisch wird. Und das darf es halt nicht werden. Deswegen, oder das darf es dann werden, wenn das gesagt wird, was da drin ist. Also wenn Fox News sagt, wir sind ein Trump-Sender, dann ist es auch in Ordnung, weil ist okay so. Aber wenn man den Anspruch hat, unabhängig zu sein, dann geht das natürlich nicht. Moin lasse. Aber das ist natürlich einfach schwierig. Und deswegen würde ich sagen, Medien haben da auf jeden Fall eine ganz große ja, Verantwortung und natürlich die Gesellschaft an sich. Also man muss immer offen bleiben, man darf nie einfach ein geschlossenes Weltbild entwickeln und man darf nie, oder man sollte nicht, man darf als Mensch alles, aber man sollte einfach offen sein und ja, versuchen, die Wahrheit, die durch Fakten belegbar ist, dann auch annehmen.
Ich dachte, du sagst was wie die Wahrheit, die es nicht gibt. Weil ganz viele Wahrheiten gibt es nämlich nicht. Die verdienen den Namen Wahrheit nicht. Aber eben, und ich glaube, es ist, also was du sagst, ist nicht nur vieles richtig. Ich glaube, da kann man dem komplett zustimmen. So. auch einfach die Fähigkeit, und das haben wir, glaube ich, vor allem im Kontext von Corona-Demonstrationen, wenn wir darüber gesprochen haben, häufig gesagt, Ambiguitätstoleranz. Also
Ja.
ich muss aushalten, dass andere oder dass meine Mitmenschen andere Meinungen haben, die meinen vielleicht auch konträr gegenüberstehen, so. Aber ich muss damit leben. In Klammern, solange die gewisse Grenzen Antisemitismus, Rassismus, etc. nicht überschreiten, so, ne? Das war klar. Und diese Fähigkeit, ich glaube, daran mangelt einfach in vielen Teilen sozusagen.
Ja.
Ich glaube, also das ist neben den Medien, neben den Politikern, es ist, glaube ich, auch einfach ein Problem eines jeden, oder das ist Problem, oder muss jeder an sich selbst quasi auch arbeiten, schauen, und eben vielleicht auch, was ich auch manchmal spannend finde, auch so im christlichen Kontext und insgesamt, wenn ich so ein Thema habe und das ist alles für mich. Und anhand dieses einen Themas entscheide ich alles. Zum Beispiel Abtreibung. So. Ist jetzt vielleicht auch ein krasses so, aber es ist was Eindeutiges zu sagen, ich bin gegen Abtreibung. Deswegen würde ich niemals eine Regierung akzeptieren, die das irgendwie befürwortet oder möglich macht. Oder auf der anderen Seite genau das Gegenteil. Also ist jetzt auch ganz vereinfacht so, ja, aber sie sagen will, ist, wenn das Einzige ist, was für mich wichtig und relevant ist, und anhand dessen entscheide ich fein, fein, fein und nur das sind meine Freunde, die Feinde akzeptiere ich gar nicht, dann ist es, glaube ich, ein Problem. Also meine Meinung. Es gibt viel mehr und dann geht es eben bei diesen Themen, die mir vielleicht auch wichtig sind, ist ja okay, darum auch Kompromisse zu finden und eben auch zu schauen, hey, das ist meine Meinung, das ist deine Meinung, wo finden wir einen Mittelweg oder wie kann ich damit leben, wie kannst du mit meiner Meinung leben, so. Aber wenn wir da jetzt, glaube ich, ein Rezept entwickeln können, Johannes, dann würden wir viel Geld verdienen für sehr viel Frieden auf dieser Welt.
Ja,
Also,
vor allem
das.
würden wir dann den Nobelpreis kriegen. Ich glaube, den finde ich noch besser als irgendwie Geld.
Ja, ist der nicht auch mit Geld verbunden? Oder der nicht?
Ich weiß gar nicht, bestimmt.
Weil dann können ja beides sozusagen miteinander vereinen. Geld und, und Preis.
Das ist natürlich das Beste. Aber ich glaube, bevor wir den kriegen, müssen wir auf jeden Fall noch ein bisschen leben. Und deswegen sollten wir weitermachen.
Yes.
Wir haben noch ein anderes Thema, was wir besprechen wollen. Also, wie gesagt, Wahlen immer wichtig, drüber zu reden. Aber ein anderes Thema drängt sich diese Woche noch auf. Und zwar haben sicherlich alle mitbekommen, dass die letzte Generation, das ist ja eine Klimabewegung, die für Klimaschutz eintritt, ja, gerade stark in der Kritik steht, da sie immer wieder Straßen blockieren, also eigentlich jeden Tag gefühlt. Und in Berlin gab es jetzt vor ein paar Tagen, ich weiß gar nicht mehr genau welchen Tag, einen Unfall, also nicht direkt bei den Klimaaktivisten, aber es gab einen Unfall, wo eine Frau auf dem Fahrrad schwer verletzt wurde. Und dann sollte Krankenwagen, Feuerwehr, wie auch immer, zu dem Ort hinkommen. Aber das Problem war, dass die Klimaaktivisten den Ort, also die Straße quasi blockiert haben, sich da auch festgeklebt haben und ja, die Einsatzkräfte zumindest erst später dorthin kommen konnten, über andere Wege. Und diese Frau ist mittlerweile auch verstorben. Und das ist natürlich jetzt die große Frage, ist da die letzte Generation schuld? Wenn ja, wie? Und da geht es natürlich dann jetzt um den konkreten Fall, aber es ist ja noch eine viel größere Diskussion, welche Formen von Aktivismus, von Protest sind okay? Wie ist ziviler Ungehorsam zu bewerten? Was ist okay, was nicht? Darüber wollen wir jetzt reden. Und vielleicht da direkt meine erste Frage an dich, Martin. Ja, wie siehst du das? War das, was da die letzte Generation macht oder gemacht hat an dem Tag, vielleicht oder generell macht, einfach zu viel? Geht das nicht? Oder ja, hast du da Verständnis für die? Darf ich noch
Also ich
kurz einen
würde,
Satz sagen,
ja.
der vielleicht extrem wichtig ist? Heute kam die Meldung, dass, also von der Feuerwehr, glaube ich, die haben gesagt, dass die Aktivisten letztendlich gar nicht daran schuld sind, dass die Frau gestorben sind. Also die haben, ich glaube, die haben jetzt gar nicht weiter darauf eingegangen, haben gesagt, dass die Frau so oder so gestorben wäre, nach dem Motto. Aber trotzdem, das Ganze drumherum ist, glaube ich, ein Riesenthema und das sollten wir auf jeden Fall besprechen. Deswegen die Frage an dich.
Ja, also genau darauf, das wollte ich gerade sagen.
Sorry.
Das hat die, nee, kein Problem, ist auch richtig. Das hat die SZ meines Wissens nach recherchiert. Ich glaube, die SZ war das. Und hat von der Notärztin, von der Notfallärztin, die dann vor Ort war, sich das quasi bestätigen lassen, dass es das schwere Gerät der Feuerwehr, um quasi den LKW anzuheben, die Frau zu bergen, wie auch immer, dass es das wäre, das steckte quasi im Stau fest, wäre das eher da gewesen, dass es keinen Unterschied gemacht hätte. So. Das ist die Aussage und das nimmt natürlich dann so ein bisschen Schwung aus der Debatte. Sind jetzt die Aktivisten schuld, dass die Frau tot ist? Oder eben nicht? Ganz ohne Emotionen geschaut. Wie gesagt, hast du gerade gesagt, wäre die Frau auch so gestorben, selbst wenn das Gerät rechtzeitig durchgekommen wäre. Aber das ist, glaube ich, gar nicht der Punkt, das hast du auch gerade gesagt. Sondern das sind ganz andere Fragen, die man sich stellen muss. Und die vielleicht auch wichtiger sind als jetzt das. Ich habe gerade meinen Faden verloren. Ich wollte nämlich gerade das Gute sagen, aber dann. Ah ja, genau, Medien wollte ich sagen. Jetzt kam mir nämlich vorhin bei deiner Frage noch. Es ist schon spät, Martin. Nein, auch die haben, weil mir das vorhin gesagt haben, die Verantwortung haben und auch hier und was gerade quasi die Geschehnisse wiedergeben, dann gesagt, ach so, ja, und jetzt kam noch das. Medien müssen berichten, Medien müssen zeitnah berichten, aber trotzdem müssen Medien sich die Zeit nehmen und da übe ich tatsächlich auch mal Medienkritik. Auch wirklich Sachen zu melden, wenn sie klar sind. Und man hat nicht nur bei der Bild-Zeitung als beim Boulevard sofort gelesen, Klimaaktivisten schuld am Tod. Oder ich glaube, gestern Abend, weiß ich nicht wann genau, wurde schon der Tod gemeldet. Dabei war das so der Hirntod, also in Anführungsstrichen nur der Hirntod. Also auch Medien haben da Verantwortung, korrekt zu berichten, Sachen korrekt einzuordnen und nicht sich auf coole Schlagzeilen stürzen, weil das sind natürlich aus Mediensicht schon eine Schlagzeile, sagen, die Klimaaktivisten sind schuld am Tod einer Radfahrerin, so, ne? Also das vielleicht zum größeren Kontext. Ansonsten muss man sagen, das habe ich, glaube ich, bei Carsten, wenn ich das so richtig gerade nebenbei mit überflogen habe, auch gesehen, ist es natürlich ein gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr, was da gefühlt täglich zum Beispiel in Berlin passiert. Und es ist de facto nur die Frage der Zeit aus meiner Sicht gewesen, dass wir so eine Situation haben, wie wir jetzt die Tage hatten, so. Weil immer wieder Staus verursacht werden. Da geht es dann gar nicht mehr darum, wenn man ist verärgert, warum nicht pünktlich auf Arbeit kommt, sondern eben weil Rettungskräfte feststecken. So, und ja, die stecken in Berlin auch so fest, weil Berlin immer voll ist und alles Staus. Aber da muss es vielleicht nicht nur diesen Stau geben, der quasi menschengemacht ist im Sinne von, der wurde provoziert, weil sich Leute da festgeklebt haben. Das vielleicht mal so viel, damit ich jetzt hier keinen 20-Minuten-Monolog halte, Johannes.
Ja, vielleicht um die Debatte noch mal ein bisschen breiter zu machen. Es ist ja die große Frage, wie weit darf Protest gehen, darf Protest, also Klimaprotest in dem Fall, Straßen blockieren, dürfen die sich festkleben, dürfen die in Museen irgendwelche Bilder mit was, Tomatensuppe, glaube ich, war das, oder Kartoffelbrei beschmieren. Dürfen die das oder geht das zu weit? Geht das in die falsche Richtung? Und ich bin der Meinung, dass Protest, gerade Protest, der aufwecken will, durchaus auch gewagte Wege gehen darf und soll vielleicht auch, aber dass das einen Schritt zu weit geht. Also sobald, also es hat auch die letzte Generation heute nochmal zumindest gesagt, dass sie versuchen, immer wieder auch nur Straßen auszusuchen, wo es auch immer andere Straßenzüge gibt, um irgendwo zu Krankenhäusern, was auch immer zu kommen. Es gab aber auch schon Berichte, dass das eben nicht immer so zutrifft, dass auch die letzte Generation da auch manchmal Straßen nimmt, die eben schon auch Dinge versperren. Und das geht natürlich nicht. Und generell ist es ja auch immer eine Frage, will man über die Protestform, wie wir es jetzt gerade reden, sprechen, weil das passiert gerade deutschlandweit. Die Debatte ist ja gerade im vollen Gange. Und das Thema wird dabei vergessen. Es geht ja um Klima, es geht um Klimawandel, Klimaschutz. Und das Thema liegt mir persönlich auch sehr am Herzen. Aber ja, das geht da unter und das geht ja aus falschen Motiven unter, finde ich. Und das ist nicht das, was die eigentlich wollen, denke ich. Und da sollten sie sich echt überlegen, ob so ein Protest überhaupt sinnvoll ist. Das ist so ein bisschen meine
Ja,
Meinung daraus. Wie siehst du
es
es?
sind ja genau zwei Perspektiven so. Das eine ist eben zu sagen, und du hast es schon angedeutet, wenn Protest wirksam sein soll, wenn ich auf was aufmerksam machen möchte, dann muss es auch was sein, was eben Aufmerksamkeit erregt. So. Das kann eine angemeldete Demonstration mit 100.000 in Berlin sein, was sehr, sehr wenige nur schaffen, nachvollziehbarweise, oder das ist eben aufregendes Thema, weil es vielleicht legal ist, weil es an der Grenze ist. So, das ist die Sicht der Aktivisten, der Demonstranten, wie auch immer so, ne? Wenn die jetzt eine Demo anmelden würden vom Brandenburger Tor, wo du dann nicht mal die Straße sperren musst, weil es halt 30 Hanseln sind, das juckt halt keinen so. Und das andere ist aber natürlich das, was ist erlaubt, was ist verboten so. Und es gibt Demonstrationsfreiheit, aber das reicht denen halt nicht, weil zu wenig Aufmerksamkeit, deswegen wird zu was gegriffen. Und da muss man natürlich sagen, also auf dem Papier es geht das nicht so. Denn da kann
Klar.
das Anliegen noch so ehrhaft sein und noch so edel, wie auch immer so. Es ist Sachbeschädigung, wenn ich glaube, die FDP-Zentrale wurde gestern beschmiert, da wurde
Kopiert.
jetzt auch gesagt, bei der FDP, die Rechnung wird quasi den Aktivisten gestellt, das übernehmen wir nicht. Das ist halt Sachbeschädigung, so. Oder ich klebe mich auf der Straße. Das ist halt ein gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr. Völlig egal, ob da Rettungskräfte blockiert werden oder nicht. Oder, also, die Tat war auch nicht egal, aber das, ne, also es ist einfach verboten, so. Ich kann mich auch nicht auf eine Straße begeben, an der keine Autos fahren. Auch das ist verboten. Also, das sind so diese zwei Pole sozusagen. Und da muss man gewichten, so, wann ist welche Grenze überschritten. Im Fall der letzten Generation ist halt einfach eine rechtliche Grenze überschritten. Da kann man, braucht man nicht drum rumreden, das ist halt einfach so. Gibt andere Protestformen. Das Zentrum für politische Schönheit ist immer ein, was quasi auch an der Grenze operiert, aber häufig halt eben noch im Rahmen bleibt, sozusagen mit Aktionen und trotzdem für Aufmerksamkeit sorgen. Also die schaffen es, finde ich, sehr elegant. Anders als zum Beispiel letzte Generation. Sachbeschädigung auch mit Gemälden, Museen so. Und du hast gesagt, ich glaube, man tut der Sache, nämlich den Klimaschutz, der notwendig ist, überhaupt keinen Gefallen, sondern ich glaube, man schafft es in breiten Teilen der Bevölkerung eher Hass zu sehen. Klar, die Themen sind irgendwie medial dann überall zu sehen, aber ich glaube, keine sagen krass, dass sie es machen, finde ich gut, die setzen sich ein, die unterstützen mich. Ich glaube, das passiert eher nicht. Und dann ist es halt einfach so, dass es der Sache, glaube ich, nicht gut bekommt, sozusagen.
Ja, und ich finde, gerade bei so Aktionen wie jetzt lohnt es sich auch nochmal auf Klimaforscher zu gucken. Und zum Beispiel Mohi Platief, ein Klimaforscher, den ich auch sehr schätze, der hat sich auch dazu geäußert und hatte auch gesagt, dass ja, er diese Form von Protest einfach nicht gut findet und dass das eben, da geht es dann um die Form des Protests, da reden wir halt ja auch gerade drüber. Aber dass es den eigentlichen Sinn von Protest, wieso die überhaupt da sind, Klimaschutz, effektiver Klimaschutz, dass der passieren soll, wird ja gar nicht drüber gesprochen oder sehr wenig. Und das ist das, was er kritisiert, dass diese Form einfach nicht gut ist und auch, dass das inhaltlich einfach kaum relevant ist, sondern dann ist es stärker, wenn dann in Hamburg 80.000 Schüler, Studenten, Eltern, wie auch immer, dann da irgendwie die halbe Stadt lahmlegen, weil die halt vernünftig demonstrieren, auf die Straße gehen. Natürlich ist das auch Aufwand und das kann man auch nicht jede Woche so machen, dem Umfang, das ist auch klar. Aber das ist natürlich, das ist eine andere Form von Protest, die auch inhaltlich, glaube ich, mehr bringt. Und ich war jetzt halt tatsächlich für meine Reportage bei der Akademie für Publizistik, habe ich ja tatsächlich auch eine Fridays for Future Demo in Hamburg begleitet. Bin mitgelaufen, und das ist Protest, den ich persönlich einfach auch in Ordnung finde, der da, das ist demokratisch legitimiert. Jeder darf protestieren, wie er möchte, solange es halt angemeldet ist, solange es alles nach seinen Regeln läuft. Was ich sehr beachtlich fand, zum Beispiel, da gab es auch extra zwei Leute, die da nur für zuständig waren, zu gucken, dass die ganzen Leute, die da waren, wirklich auch nur da laufen, wo sie laufen sollen. So. Und das hat Fridays for Future organisiert und nicht irgendwie wer anders, sondern das haben die selbst geschafft. So. Und das ist das, was ich, ohne das jetzt bewerten zu wollen, wie ich zu Fridays for Future stehe, einfach gut finde, dass die Dinge ernst nehmen und dass die sagen, ey, die Regeln gelten für uns. Wir dürfen nicht einfach auf jeder Straße laufen, sondern eben nur auf denen, die Polizei für uns absperrt. Dann machen wir das auch so. Und das ist Protest. Das hat auch zum Beispiel Luisa Neubauer von Fridays for Future dazu gesagt, die wollen auch nur Protest machen, der ja letztendlich auch inhaltlich, aber auch in der Form und Art und Weise, wie es passiert, demokratisch legitim ist. Das finde ich einfach sehr wichtig, dass man da diese Unterscheidung macht.
Ja, und man muss dazu sagen, man ist natürlich dann auch oder also signalisiert Gesprächsbereitschaft. So. Wenn man eben nicht in diese Radikalität auftritt, sondern Lisa Neubauer als, um die zu nennen, andere Vertreter sind ja quasi auch in politischer Diskussion mit drin, werden eingeladen, werden auch mit einbezogen. So, dass quasi teilweise Gesprächsbereitschaft zeigen, indem sie eben diese Form des Protests oder der Aufmerksamkeit wählen und eben nichts radikaler ist. Also auch das gehört schlussendlich zur Wahrheit dazu.
Ja, absolut. Und es gibt ja noch so viel mehr Gruppen als jetzt Fridays for Future oder die letzte Generation. Und ich glaube auch, dass innerhalb der Klimaschutzbewegung da einfach auch ja eine eigene Debatte jetzt mal entstehen muss. Wo sind Grenzen? Weil immer gesagt wird, wir solidarisieren uns mit allen. Das wird ja ganz oft gesagt, auch von Fridays for Future, die haben es auch nochmal gesagt. Aber ich halte es persönlich für falsch, zu sagen, wir solidarisieren uns mit der letzten Generation, wenn Aktionen einfach nicht richtig sind. Und wie gesagt, ich persönlich sage sogar auch, dass manche Dinge müssen vielleicht auch einfach mal wirklich provokant sein, aber es muss immer im Rahmen bleiben. Ich meine, der Klimaschutz, so sehe ich ihn, der zeigt uns schon die Brutalität und dann sollten wir Menschen nicht ja, Menschen da reinziehen, die nichts mit der Sache zu tun haben letztendlich. Also im Protestgeschehen, im Klimawandelsystem haben wir alle damit was zu tun letztendlich. Aber das sind zwei unterschiedliche Sachen. Was ich sagen wollte, ist, dass ich es wichtig finde, dass die Klimaschutzbewegung ja, sich da auch mal ein bisschen ausdifferenziert und nicht einfach zu sagen, wir solidarisieren uns, sondern dass sie einen ehrlichen und einen richtigen und einen ja, lösungs ansetzenden Diskurs in sich selbst mal führt, der dann auch wirklich irgendwie ja Klarheit schafft und nicht einfach so dieses Jahr irgendwie geht schon weiter.
Ja, was vielleicht noch ein spannender Aspekt ist, der so ein bisschen weiter wegführt. Ich hatte mal für die Pro ein Interview geführt mit Michael Utsch. Der ist Experte für Sektenfragen, Weltanschauungsfragen der evangelischen Kirche in Deutschland. Weil er die These vertritt, dass die letzte Generation Parallelen zu Sekten aufweist. Also fand ich interessant, habe ich dann befragt und schon mit ihm gemacht. Und da geht es eben nicht darum zu sagen, das ist eine Sekte, weil das ist es nicht. Da sagt er auch ganz klar, da gibt es einfach Merkmale, die definitiv nicht auf die letzte Generation zu treffen. Aber meine, dieser Sprachgebrauch so und Bilder sind ganz einseitig auch aufgeladen, was ja auch ein Merkmal von Sekten ist. Und diese Parallelen fand ich durchaus interessant. Er meinte auch, dass quasi so ein moralischer Maßstab angelegt wird, den alle machen müssen und alle folgen müssen, so ein Ideal und so ein einfacher oder einen Lösungsweg angezeigt nach dem Motto, all unsere Probleme werden gelöst, wenn wir auf Verbrenner verzichten, sage ich mal ganz klar so. Also finde ich auch interessant, passt vor allem, also es ist schon wahrscheinlich ein halbes oder ein Jahr her, dass ich das mit ihm besprochen habe, passt auch zu Aussagen von Ahmed Mansour, auch Extremismusforscher, der sagt, die radikalisieren sich halt auch in sich. Nicht Fridays for Future, sondern eben zum Beispiel die letzte Generation, also diese Splittergruppen, nenne ich es mal, der Klimabewegung. Und das muss man auch beobachten. Ich würde jetzt nicht so weit gehen. Ich glaube, die Bild-Zeitung hatte gestern die Schlagzeile oder hat mit einer RAF-Expertin gesprochen, dass sich die letzte Generation hin zur RAF entwickelt. Soweit würde ich, glaube ich, nicht gehen, jedenfalls nicht zum jetzigen Zeitpunkt. Das ist schon noch ziemlich weit weg zwischen letzten Generation und Terrorgruppe. Aber dass eine, ja, einfach, dass da einfach eine Entwicklung stattfindet, die nicht gut ist, die sich in sich radikalisiert, da gibt es, glaube ich, mehrere mittlerweile, die das auch feststellen.
Ja, und für mich ist im Grunde, also wie gesagt, die Argumente sind ja stichlastig, die sind ja da. Und da muss man sich, glaube ich, viel mehr Gedanken machen, wie man die Argumente, die ja da sind, vernünftig an Mann und Frau bringt, wie man vernünftig Politik, Wirtschaft, Gesellschaft damit beeinflusst und nicht einfach, wie man ja darauf anscheinend aufmerksam macht, indem man ja Ärger schafft und Ärger bringt keinem was. Das bringt denen persönlich ja auch nichts. Also auch die haben ja, glaube ich, keine Lust, Geldstrafen, Gefängnisstrafen abzusitzen. und sehen sich da sogar noch als Märtyrer letztendlich irgendwie fürs Klima. Aber es bringt halt den Leuten ja auch nichts. Also es ist viel wichtiger, finde ich, auch zum Beispiel direkt in Politik zu gehen, direkt in Parteien zu gehen, direkt reinzugehen in das, was wirklich Veränderung schafft. Und die sehen es anders, muss ich auch akzeptieren. Ja, inhaltlich muss sich auf jeden Fall viel bewegen beim Klimaschutz. Darüber werden wir bestimmt die nächsten Wochen auch noch reden, weil ja, Sonntag ist ja der UN-Klimagipfel in Ägypten. Und das wird, glaube ich, auch ja, spannend, auch mal inhaltlich drüber zu sprechen. Wir haben ja heute da eher über die Formen gesprochen, aber inhaltlich hat das Thema, glaube ich, noch eine Menge zu bieten.
Du hast gerade Märtyrer gesagt, die sind natürlich auch schlecht fürs Klima, die Märtyrer, ne? Um jetzt noch diesen schlechten Wortwitz zu bringen und damit auch zu Ende zu kommen, Johannes. Ich bedanke mich für das Gespräch.
Ich
Nein,
mich
und
auch.
ich würde dich gerne noch fragen, was uns dann kommende Woche denn erwartet.
Ja, das fragt man sich, woran es gelegen hat. Dort fragt man sich, woran es gelegen hat. Ist so.